Wolfsblut. Tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolfsblut. Ich bin Franziska Knabenreich, eure Gastgeberin, Autorin und Moderatorin. In dieser monatlichen Sendung lade ich spannende Persönlichkeiten ein, um mit ihnen über faszinierende Geschichten rund um das Thema Tiere zu sprechen. Meine Gäste sind Menschen, die mich inspirieren, sei es Spinnendompteure, Dinosaurier-Experten, Pferdeflüsterer oder Artenschützer. Bei Wolfsblut – Tierisch echte Geschichten geht es nicht nur um unser Miteinander mit Tieren, sondern auch um den wichtigen Artenschutz und darum, wie wir unser Zusammenleben mit den Tieren auf unserem Planeten verbessern können. Seid dabei, lernt Wissenswertes über verschiedene Tierarten und lasst euch in die faszinierende Welt der Tiere entführen. Na, habt ihr erkannt, um welches Tier es heute geht? Ist nicht ganz einfach heute, das muss ich zugeben, denn es geht um sehr viele Tiere. Tiere, die in unseren heimischen Wäldern leben. Heute geht es in den Jagdwald. Viele verbinden mit Jägern Vorurteile und negative Bilder. Dabei leisten sie oft lebenswichtige Arbeit. Sie kontrollieren Bestände, pflegen den Wald und organisieren Rehkitzrettungen, damit Kitze nicht beim Mähen zu Tode kommen. Wir sprechen über Rehkitze und wie sie gefunden und geschützt werden, welche Rolle die Jäger dabei spielen und warum ein respektvoller Blick auf ihre Arbeit, dem Wald und seinen Tieren zugutekommt. Mein heutiger Gast ist Tierliebhaberin. Sie hat einen Jagdschein und arbeitet ehrenamtlich in der Rehkitzrettung. Herzlich willkommen, Rosanna.
Hi.
Schön, dass du hier bist. Ich frage ja meine Gäste immer als erstes, was denn ihr Lieblingstier ist. Was ist denn dein Lieblingstier?
Tatsächlich mag ich alle Tiere sehr gerne.
Oh.
Aber
sehr diplomatisch ausgedrückt.
Es gibt ein Tier, das mir ganz besonders begegnet ist, und zwar die Wildkatze. Mhm. Irgendwie hat mich die anders fasziniert. Ich bin eigentlich kein Katzenmensch, aber als ich von der Wildkatze gehört habe, war das irgendwie, ich wusste gar nicht, dass es so eine Katze bei uns im heimischen Wald, die aussieht wie eine normale Katze, also fast tatsächlich so gibt. Und irgendwie hat mich das bewegt.
Sie sieht unserer Hauskatze zum Verwechseln ähnlich. Und doch ist sie ein echtes Wildtier, die europäische Wildkatze. Auf den ersten Blick fallen der kräftige Körperbau, das dicht gestreifte Fell und vor allem der buschige Schwanz mit seinen schwarzen Ringen auf. Anders als viele Hauskatzen endet er stumpf und trägt eine markante schwarze Spitze. Die Wildkatze lebt zurückgezogen in naturnahen Laub- und Mischwäldern und ist vor allem in der Dämmerung und nachts unterwegs. Menschen bekommt sie nur äußerst selten zu Gesicht. Sie ist scheu, aufmerksam und meidet jede Begegnung. Auf ihrem Speiseplan stehen vor allem Mäuse, aber auch kleine Vögel oder andere Kleintiere. Lange galt die Wildkatze in Deutschland als fast verschwunden. Dank intensiver Schutzmaßnahmen und der Vernetzung ihrer Lebensräume breitet sie sich heute wieder langsam aus. Trotzdem ist sie weiterhin auf große, unzerschnittene Wälder angewiesen. Die Wildkatze ist damit nicht nur eine faszinierende Jägerin, sondern auch ein wichtiger Botschafter für den Naturschutz. Denn wo sie lebt, ist die Natur meist noch intakt.
Liebe Rosanna, bevor wir zum Thema Jagd, Wald, Rehkitzrettung kommen, was hast du denn selber für Tiere?
Ich selber habe einen Hund, leider keinen Jagdhund, aber einen Shetland Sheepdog und ich habe ein Pferd.
Dann haben wir ja was gemeinsam. Ich habe ja auch einen Hund und ein Pferd. Daher kennen wir uns ja auch, weil unsere Pferde mal Buddies waren und zusammen auf einer Koppel standen. Rosanna, du hast ja ein wahnsinnig interessantes Hobby. Und zwar bist du Jägerin bzw. hast einen Jagdschein, interessierst dich wahnsinnig für die Natur, für unsere heimischen Wälder, für die Tiere, die da drin leben. Und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen, dass wir einfach mal über diese Themen sprechen, weil ich persönlich habe gemerkt, als ich mich auf das Thema Jagd und Wald vorbereitet habe, dass ich eigentlich gar nichts weiß. So, deswegen schön, dass du hier bist. Meine erste Frage ist, was ist denn eigentlich eine Jagd? Also was sollte eine Jagd sein und was sollte sie vor allen Dingen nicht sein? Oder wo gibt es denn die meisten Missverständnisse beim Thema Jagd?
Jagd ist sehr breit gefächert. Viele Leute denken bei Jagd erstmal an, ich schieße auf ein Tier. Was prinzipiell auch stimmt, das ist Teil der Jagd, aber es gibt noch viele andere Teile, die viele Leute gar nicht kennen. Und zwar beispielsweise die Hege, was der Grundbestandteil von der Jagd ist. Und zwar die Wildtiere zu hegen. Und dazu gehört auch das Schießen unter anderem, aber auch noch viele weitere Dinge.
Okay, und was ist denn Jagd nicht?
Ein Punkt ist auf jeden Fall, man schießt nicht wahllos auf Tiere.
Ja, also es ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Alte weiße Männer gehen in den Wald und ballern rum.
Genau, das ist es eben nicht. Da ist sehr viel Sinn hinter und die Jäger wissen immer, was da für ein Tier vor ihnen steht, bevor sie schießen und ja, den Abzug drücken und entscheiden darüber auch wirklich sinnvoll.
Warum wird denn in Deutschland überhaupt noch gejagt? Also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, die Natur würde das ja selber regeln.
Das stimmt und ich stehe da auch hinter, die Natur würde sich selber regeln. Man muss sich nur den Konsequenzen bewusst sein, was das mit sich bringt, weil Natur regelt sich immer selber, ob wir da sind, ob wir nicht da sind. Aber für uns Menschen hat das eine Konsequenz, weil natürlich der Wildbestand hochgehen würde. Und mehr Krankheiten unter den Wildtieren gibt, mehr Autounfälle passieren würden und so weiter und so fort. Also es gäbe einfach viel mehr Druck auf die ganzen Tiere.
Die würden wahrscheinlich auch in die Städte mehr reinkommen, ne? Wenn
auch,
das ein höherer Bestand wäre.
Also die wenigsten Wildtiere sterben ja an Altersschwäche. Das ist eigentlich sehr selten. Sie sterben eher aus Gründen von Krankheit. Und zum Beispiel bei Krankheiten gibt es ja auch Krankheiten, die für uns Menschen gefährlich sind. Ja, und die sich dann unkontrolliert auch ausbreiten können und so.
Wie zum Beispiel jetzt die Schweinepest, ne? Ist ja das beste Beispiel dafür eigentlich.
Ja, die ist jetzt nicht prinzipiell für den Menschen gefährlich, aber.
Aber für den, zumindest für die, ich sag mal, konventionelle Massentierhaltung oder Tierhaltung, ne?
Ja, unter anderem, aber zum Beispiel auch Hasenpest ist eine Zoonose, die ist für die Menschen anstecken. Ja, und wenn sich sowas ausbreitet, ist das auch für eine Gefahr für uns, ja. Aber auch die Überpopulation eben aufgrund von Wildunfällen, die Tiere kommen in die Stadt rein. Und es werden auch heimische Arten gefährdet, dadurch, dass sich invasive Arten, das erzählen wir später vielleicht nochmal drüber, mehr ausbreiten und unsere heimischen Tierarten bedrohen, ja, in ihrem Lebensraum.
Okay. Sag mal, Rosanna, was meinst du denn, warum Jäger? Ich hatte gerade dieses Image, entschuldigt bitte, liebe Jäger, dass ich das einfach so gesagt habe, dieser alte weiße Mann im grünen Outfit. Warum haben denn Jäger so ein schlechtes Image?
Das kann ich so nicht beurteilen. Ich bin damit groß geworden. Ich weiß, wofür die Jagd steht, aber ich verstehe, wenn Leute das erstmal, und das ist auch richtig so, kritisch bewerten, wenn man hört, okay, die töten ein Tier. Das ist ein Lebewesen, da sollte man sich schon drüber Gedanken machen. Aber man sollte auch offen dafür sein, zuzuhören, warum wird das gemacht und was sind die Gründe. Viele Leute, mit denen ich darüber spreche, die mich erst ein bisschen angeekelt angucken im ersten Moment.
Gut, das ist wahrscheinlich auch was, was du nicht direkt sagst. Du hier, ich bin übrigens Jägerin, ne? So.
Ja, ich sag das jetzt auch nicht so offen, also so direkt als im ersten Satz. Aber die meisten Leute, wenn man mit ihnen drüber spricht und das probiert zu erklären, warum man das macht, verstehen den Sinn und Zweck dahinter.
Du hast gerade gesagt, du bist damit aufgewachsen. Das heißt, deine Eltern sind auch Jäger? Erzähl mal.
Ja, ganz genau. Also mein Opa war Jäger, meine Eltern sind Jäger, meine Geschwister auch. Und das war schon immer Bestandteil in meinem Leben und ich bin damit groß geworden. Und ich würde sagen, ich war schon immer Jäger, auch bevor ich meinen Jagdschein hatte, weil ich schon immer bei der Hege und so weiter im Wald geholfen habe, bei den Wildäckern und so weiter und so fort. Und deswegen nur dieser Teil des Schießens und dieses sehr tiefgehende Wissen hat mir gefehlt, bevor ich meinen Jagdschein gemacht habe, ja.
Und wann war denn das erste Mal, dass du dich erinnern kannst, dass du auf eine richtige Jagd mitgegangen bist?
Wir hatten jedes Jahr im Herbst eine Drückjagd und da durfte ich natürlich später mit auf der Hütte dabei sein, wo dann angestoßen wurde und eben diese Gesellschaft zusammengekommen ist, um eben das Ereignis zu feiern, ja, und auch die Tiere zu ehren. Und das hat mich ja, also da war ich eigentlich immer dabei.
Okay, das ist ein ganz gutes Stichwort. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf zurück, weil tatsächlich nach der Jagd, also wenn die Tiere dann tot aufgereiht werden, der Jäger ja auch wie so eine Zeremonie oder so ein Ehren, ja, wie nennt man das denn?
In den Gesellschaftsjagden auf jeden Fall. Also man ehrt die Tiere danach.
Genau. Und das tun wir nochmal zur Seite, da sprechen wir nachher nochmal. Lass uns erstmal klären, was macht denn ein Jäger eigentlich? Was ist die Aufgabe eines Jägers? Du hast ja gesagt, das Schießen, das Töten eines Tieres ist ja der allerkleinste Teil.
Ja, auf jeden Fall. Also der Hauptbestandteil der Jagd ist eben diese Hege von den Wildtieren. Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne. Also Jäger, das impliziert gleich so was Schlechtes, das Jagen von etwas gleich so in den Vordergrund stellt. Aber ich sage auch immer gerne, das kann man mit einem Wildhüter vergleichen, der eben auf seine Tiere aufpasst, die Verantwortung dafür trägt. Eben auch zum Beispiel Dinge, die jetzt nicht zum Schießen gehören, sind eben die Wildäcker pflegen und gegebenenfalls zum Beispiel Hecken anpflanzen, Vögeln Schutz zu bieten oder auch in Notzeiten, wenn im Winter das Futter knapp wird, wird eine Notzeit ausgerufen, da kann man die Tiere dann füttern, also die unter das Jagdrecht fallen. So. Und eben das ist so das, was der Jäger macht,
ja,
passt auf seine Tiere auf.
Aha. Ja, Wildhüter finde ich ein schönes Wort dafür. Macht er das denn eigenständig oder muss er das immer mit der Stadt, in der er sein Jagdrevier hat, abklären? Wie funktioniert denn sowas? Nach dem Motto, ich habe hier zu viel Bestand von einer Tierart und da müsste ich jetzt mal den Bestand ein bisschen kleiner machen.
Das hat jetzt wieder was mit dem Schießen zu tun. Das klärt er mit der, also der Jäger kann, da gibt es einen Abschussplan. Also es wird nicht wahllos irgendwelche Tiere entnommen. Das wird alles geplant und das macht der Jäger nicht selber in seinem Revier, sondern das kommt von der Stadt und den Behörden. Ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären. Aber entscheidet der Jäger sozusagen nicht selber, sondern er hält sich da an den Plan, darf da aber auch Vorschläge machen zu.
Okay, weil natürlich der Jäger ja auch vor Ort ist, ne? Also ja, der kennt ja sein Revier besser als jemand, der am
Bestand auch.
Genau.
Das ist eben so der, sag mal, Wildhüter. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, ja, weil er sich da eben auch.
Ich bin Wildhüter mit Abschussgenehmigung.
Ja, so ungefähr.
So wäre es eigentlich ganz gut. Ich habe mich schon gewundert, warum du hier nicht in deinem Jägeroutfit aufgekreuzt bist mit grüner Klamotte und hier Waffe umgelegt. Darfst du nicht, ne, mit deiner Waffe hier rumlaufen in der Stadt?
Nein, das darf ich nicht. Gott sei Dank.
Das klären wir nachher nochmal, weil das finde ich sehr, sehr interessant, wie strikt das auch geregelt ist. Warum trägt denn ein Jäger immer grün? Damit er so schön im Wald passt, oder was?
Das nennt man die grüne Etikette bei den Jägern.
Ja.
Woher das kommt, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass man zu vor allem Jagdveranstaltungen eben sich grün kleidet, passend zum Wald, sich mit den anderen identifiziert, ja. Wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, das ist so. Und ich bin heute nicht in grün gekommen, ja.
Also ich finde ja diese Hüte ganz cool, die Jäger immer tragen, ne?
Ja, ich habe auch einen.
Ja, geil. Vielleicht gibt es irgendwo auf Social Media mal ein Bild von der Rosanna mit Hut, finde ich ganz cool eigentlich.
Natürlich, dann machen wir noch eins.
Sehr schön, wir wollten ja sowieso, aber das ist ein Thema für später, Rehkitzrettung ist der zweite Teil von unserer heutigen Sendung. Welche Rolle spielen denn Schonzeiten, gerade diese Brut- und Setzzeiten, wo ist denn da ein Unterschied zwischen, also viele sagen immer, es ist Brut- und Setzzeit, aber keiner weiß eigentlich so richtig, was es ist und warum sind diese Zeiten da? Warum sind diese Zeiten denn da?
Also Brut- und Setzzeiten, wie der Name schon sagt, das ist die Zeit, wo die Tiere brüten oder ihre Kinder gebären, das ist die Setzzeit. Ja. Diese Zeiten, da muss man zum Beispiel wie seinen Hund einleihen oder sollte, ja, weil man die Tiere nicht stören sollte.
Tun halt viele auch nicht, ne? Fällt mir immer wieder auf, so, wenn ich im Wald unterwegs bin.
Ja, da können wir später nochmal drauf zurückkommen, ja, was man da beachten kann und sollte, um eben den Tieren keinen Stress zu machen in der Zeit. Und der Unterschied zu der Schonzeit ist, dass die mit der Jagdzeit zu tun hat. Also das Gegenteil von der Schonzeit ist die Jagdzeit, wo die Tierart bejagt werden darf. Aber das kommt dann auch wieder aufs Alter und das Geschlecht drauf an. Mhm. Das kann ganz individuell angepasst werden, je nachdem, wie auch eben der Bestand ist. Es gibt auch Tiere, die haben eine ganzjährige Schonzeit. Die sind zwar im Jagdrecht drin, aber die dürfen trotzdem nicht geschossen werden. Mhm. Der Vorteil daran ist zum Beispiel, dass in der Notzeit oder so trotzdem die Hege betrieben wird und den Tieren geholfen werden kann. Ja.
Lass uns doch gerade mal jetzt, weil wir schon bei den Schonzeiten sind, mir als Hundebesitzerin und auch Reiterin fällt es leider Gottes immer sehr, sehr oft auf, dass wenn ich im Wald unterwegs bin, mir eigentlich grundsätzlich immer ein oder zwei Hundebesitzer entgegenkommen und der Hund irgendwie nicht an der Leine ist und durchs Unterholz streift und mein Pferd sich dann erschreckt, weil der Hund irgendwie aus der Seite rausgeschossen kommt. Ist das denn eine Pflicht oder ist das eine Bitte an die Hundebesitzer?
Das kommt ganz auf den Ort an. Mhm. Also das ist, glaube ich, nach Region zu Region unterschiedlich. Mhm. Da sollte man sich auch vorher informieren, wie das dort geregelt ist, wenn man dort spazieren gehen möchte in dieser Region. Und trotzdem sollte man vor allem in der Brut- und Setzzeit darauf achten, dass man eben den Hund auf den Wegen behält und so. Weil eben, selbst wenn es keine Pflicht ist, man ja irgendwie Respekt den Tieren gegenüber aufweisen möchte. Ja. Und auch viele junge Tiere, die haben noch keinen Fluchtinstinkt, die laufen nicht weg. Und wenn die Hunde da dran gehen, nehmen die Mütter die nicht mehr an. Mhm. Ja, oder die Hunde reißen sie, das kommt ganz auf den Hund drauf an. Trotzdem kann auch schon eine Störung oder also ein reiner kleiner Kontakt ausreichen, dass die Kinder eben nicht mehr von den Müttern gesäugt werden. Und das ist halt auch kein schöner Tod.
Also liebe Hundebesitzer, Hundebesitzerin, bitte nehmt die Schonzeiten ernst und nehmt eure Hunde zur Not an die Leine, wenn sie natürlich gut hören, gut Fuß laufen, könnt ihr sie auch von der Leine lassen, je nachdem, ob es offiziell erlaubt ist, eben den Hund abzuleinen oder nicht in der Schonzeit. Ich persönlich habe meinen Hund immer an der Leine im Wald, weil ich nicht 100% für ihn garantieren kann, wenn er ein Reh sieht, dass er nicht hinterhergeht, und das möchte ich natürlich auch nicht. Lass uns mal über invasive Arten sprechen. Ich hätte da ein Problem mit einem Waschbären. Wo ich wohne, wir haben tatsächlich einen Waschbären. So, und der räumt, also der ist, Waschbären sind ja süß eigentlich, ne? Aber das sind so, die räumen die Mülltonnen aus, die machen alles bei uns kaputt, diese invasiven Arten. Warum sind die denn so ein Problem für uns?
Prinzipiell.
Und zweite Frage, würdest du den Waschbären bitte jagen?
Das geht nicht. Das befriedete Bezirk.
Ah, okay, da müssen wir irgendwie eine andere Lösung für den Waschbär finden.
Falle, ja. Eine Falle.
Okay. Sprechen wir später nochmal drüber, die Waschbärenfalle. Also invasive Arten, was ist denn, also wo kommen die denn her?
Also invasive Arten sind erstmal Arten, die nicht hier aus unserem Deutschland kommen. Mhm. Die sind eingewandert über die Jahre. Der Waschbär kommt zum Beispiel aus Amerika. Der wurde über die Schifffahrt oder sonst irgendwas hier eben in unser Ökosystem gebracht, und das zählt für alle Tiere, die eben nicht ursprünglich hier aus unserem Land kommen.
Ich glaube, das beste Beispiel ist auch diese graue Eichhörnchen, ne? Die grauen Eichhörnchen.
Ja.
Also bei uns wären ja eigentlich diese braunen, ne? Genau, und ja. Die grauen sind.
Und das Problem mit den Tieren ist, dass sie eben teilweise unsere heimischen Arten eben die Reviere wegnehmen, den Lebensraum wegnehmen, die Nahrung wegnehmen und gegebenenfalls unsere heimischen Arten deswegen vom Aussterben bedroht sein können oder generell in ihrem Lebensraum bedroht sein. Und das ist ja nicht richtig. Das haben wir als Mensch zu verantworten, dass wir diese Tiere hierher gebracht haben und die sich hier vermehren und gegebenenfalls sogar nicht mal Fressfeinde haben oder sowas. Denen geht es hier wesentlich besser als bei ihnen zu Hause, aber die gehören hier leider einfach nicht hin.
Ja.
Und das hat halt negative Konsequenzen für unser heimisches Ökosystem. Ja. Und deswegen muss man dagegen vorgehen.
Die werden dann quasi auch bejagt.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch einfacher, da Genehmigungen zu bekommen, ne, um diese Arten, ich sag mal, zu entnehmen, zu reduzieren.
Ganz genau.
Okay. Der Waschbär.
Er ist schon süß.
Die sind wirklich sehr süß, ja. Ich wusste auch nicht, dass Waschbären so mega hoch in Bäume klettern, ne? Weil in der Fasanerie habe ich nämlich letztens einen Waschbär, da sind ja auch Waschbären. Ja. Und die sind richtig, richtig weit oben in den Bäumen.
Die Fingerfertigkeit von den Waschbären ist auch sehr beeindruckend.
Ja, ich weiß, also die machen auch Dosen auf und so.
Wenn du keine Waschbärensicherung beispielsweise an den Fallen hast,
ja,
die kommen dir da auch wieder raus.
Also du empfiehlst eine Waschbärenfalle. Und wenn wir den gefangen haben, was machen wir dann damit?
als Jäger muss ich jetzt leider sagen, entnehmen.
Ja klar, wo willst du denn so? Also ich meine, würde ja auch keinen Sinn, ich könnte höchstens nach Rheinland-Pfalz mit dem fahren und den da drüben auf der Hilfsseite wieder aussetzen, aber oh Gott, nein, habe ich nicht gesagt, würde ich auch nie machen. Aber ja, das ist wirklich, also es kann wirklich ein Problem sein, weil die ja auch keine Angst haben, ne? Also die gehen ja auch wirklich an die Häuser ran, bis vor die Tür. Das ist schon krass.
Das ist richtig.
Was machen wir denn, wenn wir als Fußgänger im Wald unterwegs sind und wir ein krankes Tier finden? Verletztes Tier?
Das zählt auch für Autounfälle, Wildunfälle. Prinzipiell erstmal die Polizei alarmieren, weil die die Telefonnummer des Jagdpächters haben sollte. Mhm. Die kontaktieren den dann und der kann sich um das Tier kümmern. Auch bei Wildunfällen, selbst wenn das Tier nicht mehr da ist, trotzdem sollte man die Polizei verständigen, weil der Jäger kann das Tier nachsuchen und es erlösen, wenn es schwer verletzt ist. Ja, dann muss es nicht mit gebrochenen Beinen irgendwo im Busch liegen und verenden. Und deswegen wäre sozusagen die Reihenfolge: Polizei kontaktieren, die kontaktieren den Jagdpächter und der kann nach der Situation schauen, dem Tier helfen oder es entnehmen.
Wichtig ist ja auch, dass man die nicht anfasst, die Tiere, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch ein verletztes Tier kann gefährlich sein. Ja, die sogar noch gefährlicher als ein gesundes Tier, weil sie sich eben probieren zu wehren, die wissen ja auch nicht, was passiert, ja, und die verstehen gar nicht, dass man ihnen gegebenenfalls helfen will.
Niederwild wie Hase, Rebhuhn oder Fasan sind vielerorts selten geworden. Was tun denn die Jäger konkret, um diese Arten zu schützen? Werden die irgendwo nachgezüchtet und dann ausgesetzt? Oder wie stellt denn ein Jäger sicher, dass die, auch diese, ich sag mal, so ein bisschen verloren gegangeneren Arten wieder zurückkommen oder zumindest geschützt werden?
Beispielsweise eben durch die Hege. Du kannst ihn eben, um ihnen Schutz zu bieten und sowas, Hecken anpflanzen und sowas, wo die sich vor dem Fuchs auch gut verstecken können und so. Eben so Tiere wie der Fuchs jagen gerne Rebhühner. Mhm. Und da spielt natürlich dann auch die Entnahme vom Fuchs eine Rolle. Mhm. Ja, das ist dann die Bejagung von Fuchs, aber das muss man auch ein bisschen mit einem Plan machen. Also nicht einfach den nächstbesten Fuchs erschießen, sondern langfristige Strategien nutzen, um eben in dem Gebiet, wo Rebhühner unterwegs sind und man einem fällt auf, der Bestand geht runter, dass man dann dagegen vorgeht.
Okay, also apropos Fuchs, gibt ja auch so die Fuchsräute, ne, die ja bei Hundebesitzern so ein ganz rotes Tuch ist. Denn Hunde können sich ja tatsächlich mit Fuchsräute infizieren. Und woran erkenne ich denn, ob ein Fuchs krank ist oder nicht?
Also erkennen tut man das meistens daran, dass der oft kein Fell mehr am Schwanz hat oder auch generell Körperstellen und ganz zerpflückt auch ist.
Er sieht räudig aus, ne?
Er sieht sehr räudig aus, genau.
Ich glaube, da kommt das Wort auch her. Ich habe tatsächlich mal in meinem alten Stall einen Fuchs mit Fuchsräude gesehen. Und die werden ja auch immer
getötet. Auch da,
hört sich immer so, das wird ja aber eigentlich entnommen.
Entnommen, ja. Du nimmst es. Töten klingt immer so brutal, ja, aber im Prinzip ist es immer noch dasselbe, ja.
Ja.
Aber auch da, dem Fuchs wird das Leid erspart, sich zu Tode zu kratzen.
Also die sehen wirklich ganz, 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 ganz schlimm aus. Jetzt haben wir im Vorfeld natürlich gesprochen, das mache ich ja immer mit meinen Gästen, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und da haben wir über ein Wort gesprochen, das kannte ich gar nicht, Weitgerechtigkeit.
So. Ganz genau.
Erklär das bitte mal, weil ich habe das noch nie gehört.
Man kann das ein bisschen damit vergleichen, tiergerecht, Tierschutz, ja, Respekt vorm Tier. Das ist ja vielleicht ein bisschen wie eine Etikette, wie man sich richtig, so ein Verhaltenskodex. Mhm. Ja. Wie verhalte ich mich dem Wald, der Natur, dem Tier gegenüber respektvoll? Ja, erspare ihm Leid, unnötiges Leid. Mhm. Ja. Und daran orientiert der Jäger sich, um eben der Natur mit Respekt zu begegnen.
Mhm. Jetzt könnte man natürlich fies sein und sagen, naja, wenn er ein Tier tötet, hat das ja nichts mehr mit Respekt zu tun. Ne? Das ist so ein Totschlagargument wahrscheinlich, was viele auch immer bringen, ne, Jägern gegenüber und sagen, ja, das ist ja nicht mehr respektvoll, wenn du ein Tier umbringst.
Das kommt ganz drauf an, wenn ich ihm Leid erspare, wenn ich dadurch Druck auf den Bestand Also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Wildtiere sterben meistens nicht wie in einem Disney-Film an Altersschwäche, sondern eben meistens
oder
an Krankheiten.
Oder ziehen auf eine Farm um.
Ja, genau. Sie sterben meistens an Krankheiten, an Hungersnot, weil die Zähne kaputt sind, die verhungern dann, ja, an Kälte, eben wenn zu wenig Nahrung da ist. Und das passiert halt meistens schon im mittleren Alter.
So. Okay.
Ja. Wenn dein Pferd schlechte Zähne hat, dann kriegt es gemamschtes Heu. Ja, ja. Das kann ein Reh nicht kriegen, weil es stellt ihm ja keiner hin. So. Und für mich ist deswegen diese Regulierung vom Wild so bedeutungsvoll, weil du eben den Bestand gesund erhältst. Da geht es auch um die Gesundheit von den Tieren. Ja. Wenn du ab und zu eins entnimmst, ist mehr Nahrungsangebot da. Auch probierst du immer, die schwachen Kranken zu entnehmen, ja, um eben einen gesunden Wildbestand hinzubekommen und so eben den Tieren auch Leid zu ersparen. Ja. Und das ist für mich auch Respekt gegenüber der Natur, weil Leben und Tod, das ist auf einer Ebene, das gehört zu unserem Lebenszyklus dazu. Ja. Und viele Leute wollen immer nur helfen, helfen, helfen.
Ja.
Aber auch nur zu helfen und retten kann im Nachhinein dann Leid bringen. Ja, also das ist ein schmaler Grat und auch schwierig zu beschreiben. Aber ich finde, auch der Tod gehört dazu. Mhm. Ja. Und wenn ich verhindern kann, dass ich ein Tier, wie wir vorhin zum Fuchs gesagt haben, zu Tode kratzt, ja, oder elendig stirbt, Dann
erlöst man ihn.
Erlöse ich es lieber vorher, bevor sowas eintritt. Ja. Ja. Und dadurch erspare ich anderen Tieren gegebenenfalls auch so ein leidvolles Ende.
Weil es natürlich hoch ansteckend, also gerade bei der Fuchsräude ist ja hoch ansteckende Krankheit. Ne?
Aber auch eben, dass andere Tiere nicht verhungern.
Lass uns mal ganz kurz zum Thema Jagdschein und Frauen als Jäger sprechen. Denn was mich total überrascht hat, ist, dass du zum einen eine sehr junge Frau bist, die einen Jagdschein gemacht hat. Und zum anderen, du hast zu mir gesagt, in deiner Jagdscheinprüfung, Ausbildung, Jagdausbildung, sagt man das so? Hast du mir erzählt, dass ganz viele Frauen auch mit dabei waren. Ne? Also das finde ich total überraschend, weil für mich das Thema Jagd einfach, wahrscheinlich bin ich da auch schon zu alt oder einfach sehr altmodisch im Denken, kann ja sein, bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? Das einfach für mich mit Männern besetzt war, dieses Thema.
Das ist prinzipiell auch richtig. Also Frauen gibt es jetzt nicht so unendlich viele in der Jagd, aber es wird immer mehr. Und ich sehe da drinne sehr viel Potenzial und Gutes, weil, das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber Frauen sind oft ruhiger und nachdenklicher und handeln dann vielleicht auch nicht so aus dem Affekt raus, was natürlich nochmal mehr Weitgerechtigkeit auch bringen kann.
Jetzt wären die männlichen Jäger wahrscheinlich aufraunen hier. Aber ich finde das total spannend. Also ich wüsste nicht, wir sprechen nachher nochmal drüber, wie das ist, wenn man ein Tier wirklich erschießen muss, wie sich das anfühlt, was da mit einem passiert. Aber ich wüsste nicht, ob ich mit diesen männlichen Jäger-Egos so könnte. Also ist bei mir auch wirklich ganz viel Hörensagen oder selber, als ich mit meinem Pferd durch den Wald geritten bin und dann dummerweise in eine Drückjagd reingeraten bin, unbewusst, und da einfach mir so dachte, oh, also für mich wäre das so gar nichts. Ne? Wie war denn diese Jagdausbildung? Erzähl mal ein bisschen. Also ist es schwer, einen Jagdschein zu machen?
Also man sagt ja auch das grüne Abitur dazu. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe genauso viel wie für mein Abitur dafür gelernt.
Echt?
Natürlich jetzt nicht 13 Jahre Schule dafür, aber vom Stoff, so wie ich mich fürs Abitur vorbereitet habe, habe ich ähnlich viel mich für den Jagdschein vorbereitet, weil die halt viel abdecken, ja. Also
Welche Themen kommen da dran?
Waffenkunde, Wildtierkunde, dann aber auch Krankheiten und Hygiene, wie du später mit dem Wildbret umgehst, ja. Aber auch Hunde, weil Hunde sind ein wichtiger Teil von der Jagd, ja. Da machst du auch viel zu, aber dann auch landwirtschaftliche Dinge, wie zumindest mal grundlegende Bäume und Pflanzen zu bestimmen, ja. Das alles gehört dazu. Und es kommt natürlich darauf an, wie viel du schon im Voraus weißt. Aber
das ist eigentlich so ein halbes Biologiestudium dann, ne?
Also das will ich jetzt nicht sagen, aber
also für mich wäre es das wahrscheinlich. Aber ich finde das total spannend. Und sag mal, Schießen, hat dir das Spaß gemacht während der Ausbildung?
Es macht mir mehr Spaß, auf Pappscheiben zu schießen, ja.
Wir müssen mal schießen gehen zusammen, also natürlich auf eine Pappscheibe. Das hattest du mir ja mal angeboten. Aber ist es schwer, Schießen zu lernen?
Nee, ich sag das mal so, für die Prüfung, das ist das Mindestmaß, was man schießen können sollte.
Ja.
Und man muss sich selbst in dem Bereich einschätzen können, ja, weil du willst das Tier nicht verletzen. Mhm. Das ist nicht gut.
Ja.
Und deswegen solltest du dich da selbst reflektieren können. Es kommt ja immer auf die Situation drauf an. Mhm. Wenn ein Tier an dir vorbeirennt, dann ist das was anderes an Schießkönnen, als wenn es
steht.
Steht. Mhm. Ja, und dann kommt es auch wieder auf die Entfernung drauf an. Wie weit steht es denn weg? Mhm. Ja. Und deswegen, selbst nach der Schießprüfung sollte jeder Jäger regelmäßig an den Schießstand gehen und sein Können verbessern, ja, und an sich arbeiten und auch lernen, wie schieße ich denn, was kann ich schießen und was kann ich nicht schießen, weil du eben Tiere nicht verletzen möchtest. Ja.
Lass uns mal auf das Thema Reh und Hirsch eingehen. Also wir sind ja öfter schon zusammen ausreiten gewesen und dann haben wir ja immer Rehe gesehen?
Ja, aber Rehe, auch schon, ne? Wildschweine.
Ja, genau.
Kann sich da noch dran erinnern?
Ja. Das ist ein kurzes Anekdötchen, müssen wir mal erzählen. Die Rosanna und ich, wir waren ausreiten zusammen und das war, glaube ich, nachmittags oder so, ne? Also schon Richtung, das war jetzt nicht so mitten am Tag, weil das ist, glaube ich, nachmittags, ist egal. Und wir sind mit unseren beiden Pferdchen, du hattest ein junges Pferd, ne? Ein Jungpferd mit dabei. Ich saß auf meinem Lucky und dann sind wir da so schön so einen Waldweg lang getrabt und auf einmal haben wir so gemerkt, dass die Pferde unruhig werden, ne?
Ja, genau.
Und unruhig bei Pferden heißt immer, die wittern was.
Irgendwas ist im Busch.
Irgendwas ist im Busch. So. Und dann drehte die Rosanna sich nach links und drehte sich wieder zu mir und sagte, Franzi, guck nicht nach links. Und was war da links?
War eine große Rotte Sauen. Aber die haben natürlich nichts gemacht. Die sind nur vorbeigelaufen.
Aber die waren jung noch, ne?
Gemischt.
Ja.
Gemischt. Da war alles mit dabei. Aber es müssen ungefähr 5, 6 Stück gewesen sein. Und man hat auf jeden Fall wunderbar gemerkt, wie die Pferde das viel früher gemerkt haben als wir.
Ist so. Und da kann man sich auch drauf verlassen, ne? Dass dann irgendwas wirklich im Busch ist. Also Wildschweine, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sind für mich als Reiterin, aber auch als Mensch, der viel im Wald unterwegs ist mit dem Hund, das ist für mich so Endgegner. Also ich habe von einem Wildschwein mehr Angst, als wenn ich jetzt einen Wolf sehen würde. Wie verhält man sich denn bei Wildschweinen? Man sagt ja immer, die sind so gefährlich, wenn die Frischlinge haben und so. Was macht man denn dann so, wenn man jetzt auf dem Weg steht und da kommt so eine Wildsau mit ihrem Frischling? Das würde die wahrscheinlich nicht machen, ne? Auf den Menschen zugehen?
Das kommt ganz drauf an. Also, wenn du tief im Wald drinne bist, dann bist du ja bei ihr zu Hause.
Mhm.
Ja, also auch auf so Wanderwegen und sowas. Es kann durchaus vorkommen, dass du mal einem Wildschwein face-to-face gegenüberstehst, ja. Mhm. Und
was macht man dann? Oh, bist du süß, komm her, ich fass dich an. Nee, machen wir nicht.
Nee, machen wir nicht. Ich sag mal so, Wildschweine sind Wildtiere, ja. Und das sind jetzt keine so krassen Fluchttiere wie eben ein Reh zum Beispiel. Mhm. Also die gehen auch weg. Die haben jetzt kein Interesse daran, dir Hallo zu sagen. Aber deswegen sage ich, einfach stehen bleiben, nichts machen, warten, bis es geht. Ja, wenn man sich sehr unwohl fühlt, nicht wegrennen, sondern halt einfach rückwärts gehen und das Tier ignorieren. Ja, da passiert nichts. Es wäre sehr ungewöhnlich. Wo man tatsächlich achten muss, ist, wenn eine Bache mit ihren Frischlingen ist und du vor allem da reingerätst. Also wenn die links von dir steht und die Frischlinge rechts, dann würde ich mir Sorgen machen oder ein unwohles Gefühl bekommen, aber auch da einfach langsam zurückgehen, keine hektischen Bewegungen, eher so demütige Haltung, sage ich mal, so gar nicht so, sagst, ja komm, wir kämpfen jetzt oder so.
Das würde mir beim Wildschwein nie in den Sinn kommen. Niemals. Du, eine Bekannte von mir, ihr Mann ist auch Jäger und die haben zwei Jagdhunde und der eine Jagdhund ist tatsächlich von einem Wildschwein mal richtig hier die ganze Seite aufgerissen.
Ja, das kann bei der Jagd vorkommen, aber das sind ja auch Jagdhunde, die an die Wildschweine, also die werden ja trainiert, an die Wildschweine zu gehen. Mhm. Immer mit Sinn, ja. Mhm. Also die werden nicht irgendwie auf die gehetzt oder so, ja. Sondern meistens passiert sowas bei Treibjagden, Drückjagden und Nachsuchen, ja.
Da sind wir jetzt beim Thema, denn ich wollte dich nämlich mal fragen, was gibt es denn für Jagdarten? Ich glaube, Treibjagd ist so das Bekannteste eigentlich, ne?
Ja, aber also auch da Treibjagd, Drückjagd, das sind diese typischen Gesellschaftsjagden, wo man sich versammelt.
Jeder ganz viele Hunde dabei.
Genau, so das Typische. Das ist aber eigentlich nicht so der Standard. Ganz typisch ist eben die Ansitzjagd, wo der Jäger abends auf den Hochsitz geht in der Dämmerung oder ein paar Stunden schon vor der Dämmerung und wartet. Also
das machen wir ja auch irgendwann mal zusammen, ne?
Können wir gerne mal machen. Ist ganz viel.
Und dann hast du auch zu mir gesagt, ganz viel warten und sitzen und nicht quatschen.
Ganz genau. Es ist sehr, sehr langweilig.
Können uns ja ein Fläschchen irgendwas mitnehmen.
Du darfst aber auch nicht rascheln.
Ach so. Ja, wir machen einfach einen ganz langen Strohhalm in die Flasche rein.
Aber dann auch nicht schlürfen.
So, wie viele Stunden sitzt man dann da?
Es kommt ganz drauf an, wie viel Geduld du hast. Ich sitze meistens so 3 ungefähr,
ja.
Weil dann meine Beine wehtun und mein Po packen.
Okay.
Meistens sind die Hochsitze ja auch nicht sonderlich bequem.
Und gibt es da, also man sieht ja ganz viele Hochsitze im Wald, gibt es da so wie so einen Plan, wer sitzt wann wo? Oder entscheidet man das dann selber so ein bisschen?
Ach, das ist wahrscheinlich bei jedem Jagdrevier anders. Also das bestimmt der Jagdpächter. Mhm. Der hat meistens noch ein paar Leute, die mit ihm zusammen dort jagen. Und ich sag mal so, meistens hat der Jagdpächter halt einfach das Sagen. Und wie gesagt, ich kann das nicht für andere Reviere sprechen. Mhm. Ich weiß nur, wie wir das machen. Und wir machen das eigentlich sehr locker. Man schreibt halt, ich gehe da und dahin.
Und setz mich da mal hin.
Und setz mich da mal hin. So ungefähr.
Und guck.
Und guck und warte.
Hast du denn schon mal ein Tier geschossen?
Ja.
So, Butter bei die Fische. Hast du geweint?
Ich habe gar nicht geweint, weil ich so unter Adrenalin war. Ich habe am ganzen Körper 2 Stunden lang gezittert.
Ach krass.
Weil ich das so, das war wie so ein Schockmoment, ja, weil irgendwie, man weiß ja, was man gleich tun wird, aber trotzdem, das erste Mal ist für jeden, das bleibt immer im Gedächtnis, weil ich meine, eigentlich darf man das so, man hat ja, also ich würde mal vermuten, die meisten haben schon mal ein Tier getötet. Mal mindestens eine Spinne, ein Krabbelkäfer,
eine Fliege.
Eine Fliege, ja, so. Aber umso größer das Tier, umso mehr Respekt hast du vor diesem Tier.
Klar, Wildunfall zum Beispiel, ne? Also wenn du.
Genau, aber wenn du das absichtlich herbeiführst, ist das macht was mit dir. Und es hat mir ein ganz wunderbares Gefühl und Respekt gegeben, gelehrt, gegenüber den Tieren, ja. Mhm. Auch das Leben wertzuschätzen.
Ja. Ja?
Und dieses Bewusstsein, das Fleisch im Supermarkt, das kommt von einem Lebewesen. Ja. Und ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, wie das bei denen war, als sie das erste Mal halt ein Tier erschossen haben. Und das bleibt jedem im Gedächtnis. Ja, das ist nicht so, ja, mache ich mal eben.
Ja.
Natürlich mit der Zeit stumpft man da etwas ab, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Aber es macht was mit einem, ja.
Ja.
Und ich kenne viele, die geweint haben, das Tier gestreichelt haben. Eben viele sagen auch, ja, ich habe im ganzen Körper gezittert. Ich war so schockiert, dass ich das jetzt eigentlich gemacht habe, ja. Viele kommen auch gar nicht erstmal vom Hochsitz runter, sondern müssen erstmal durchatmen und kapieren, was das eigentlich gerade war, Weil natürlich weißt du, was du da gleich machen wirst davor, aber es getan zu haben, ist ganz komisch.
Mhm. Und da ist natürlich aber ein Unterschied, weil ihr jagt ja, wie wir das anfänglich besprochen haben, aus einem tieferen Sinn, um den Wald gesund zu halten, um die Bestände gesund zu halten. Das ist ja was anderes als eine Trophäenjagd zum Beispiel. Wenn jetzt die Touristen nach Südafrika fliegen und da, also da kriege ich ja wirklich das Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Bilder sehe, da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Wenn die dann irgendwelche Löwen oder Nashörner oder was weiß ich, welche Tiere erschießen und dann noch Fotos und sich hinstellen, das ist ja, das kannst du wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen, ne?
Tatsächlich ist es so, ich persönlich jag nicht für Trophäen. So, das ist nicht meins. Das kommt mir irgendwie gar nicht nah, das ist nicht der Grund, den ich da drin sehe oder so, aber ich kann das nicht beurteilen. Wie gesagt, ich würde es nicht machen. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht, wenn sie das gerne machen möchten. Auf der anderen Seite, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie das gegebenenfalls vor Ort ist. Muss dieses Tier denn sowieso entnommen werden und zahlt irgendein weißer Deutscher dafür jetzt 100.000 Euro, dass er dieses Tier erschießen darf.
Und das Geld geht dann wieder
und
in den Schutz
Geld
des Parks
geht
oder
in
sowas.
Den Schutz
ja, das kann
vom
natürlich
Park.
Sein.
Dann, mich würde es jetzt nicht reizen, unbedingt für sowas nach Afrika zu fliegen, aber es kommt halt eben wieder drauf an, auf welche Art und Weise geschieht es. Was ist der Grund, warum das Tier entnommen wird? Wird es nur entnommen, um die Trophäe zu haben? Das finde ich total falsch.
Und ein Foto,
falsch.
Ja. Also dieses Foto dann mit das dem toten Tier zu machen. Das hat ja nichts mit Ehre und Respekt dem Tier gegenüber zu tun.
Davon,
ne?
Da kenne ich auch wenige Leute, die was davon halten. Ne? So.
Ja, also finde ich auch wirklich widerlich. Was gibt es denn für Sicherheitsbestimmungen bei Jägern zum Thema Waffen? Also du bist jetzt Jägerin, hast deinen Jagdschein und dann gehst du in Jägerwaffensupermarkt und kaufst deine Waffe oder wie läuft denn das? Wo kriegst du die Waffen her?
Also prinzipiell läuft das fast so ab. Du kriegst deinen Jagdschein, aber bevor du deinen Jagdschein bekommst, wirst du geprüft. Ja, also die checken dich komplett durch. Kann da jetzt nicht sagen, was die genau prüfen, aber das hat einige Zeit gedauert. Ich glaube so 3-4 Monate.
Bis du würdig bist, einer.
Ja, und die checken natürlich, habe ich in meinem Leben schon was angestellt. Ja, so. Da wird alles überprüft und erst dann darf ich meinen Jagdschein bekommen, um eine Waffe zu führen. Ja. Und wenn ich mir jetzt eine kaufen will, dann muss ich die bei der Behörde anmelden. Also ich kaufe die und muss sie innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen bei der Behörde anmelden. Die registrieren die Waffe und so weiter und dann muss die natürlich bei dir zu Hause nach den richtigen Vorschriften aufbewahrt werden.
Also nicht unterm Bett?
Nein, nicht unterm Bett. Da kriegst du auch ganz schön Ärger für.
Sondern dann wahrscheinlich im Waffenschrank, ne?
Ja, genau. Ja. Und ich darf jetzt auch mit der Waffe nicht einfach durch die Fußgängerzone spazieren, zumindest nicht zugriffsbereit. Wenn die jetzt zum Büchsenmacher muss.
Was ist denn ein Büchsenmacher?
Büchsenmacher ist jemand, der die Gewehre...
Ich bin bei den Katzen bei uns ein Büchsenmacher, weil ich mache die Büchse auf.
Nein.
Ein Büchsenmacher.
Ja, man nennt ein Gewehr auch Büchse.
Ah,
der macht die.
So gar keine. Also schön, dass wir diesen Podcast machen. Büchsenmacher. Okay, das ist der Gewehrmacher.
Ja, genau. Zum Beispiel, wenn du irgendwas veränderst an der Waffe oder sowas, der macht das alles. Ja, der checkt die durch und so. Und manchmal sind die halt eben in der Stadt. Und da muss ich ja mein Gewehr dann auch hinbringen. Aber dann muss das Gewehr dementsprechend transportiert werden und nicht einfach über die Schulter gehangen. Ja.
Fände ich auch ein bisschen merkwürdig, wenn du durch die Fußgängerzone mit deinem Gewehr laufen würdest. Auf den Weg zum Büchsenmacher.
Das geht eben nicht.
Ja, okay, klar, das ist natürlich die Sicherheit, geht davor.
Und nur bei dir im Wald, wo du jagst, darfst du die Waffe auch sozusagen zugriffsbereit, nennt man das. Halt tragen.
Spannend. Büchsenmacher.
Das
Wort ist einfach mega geil. So, meine Liebe, wir gehen jetzt zu einem anderen. Wir haben so viel schon gequatscht, ey, wir haben so wenig Zeit. Weil es so ein spannendes Thema ist, finde ich. Wir kommen jetzt zu einer Sache, was ich ganz, 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 ganz toll finde. Und zwar ist das Rehkitzrettung. Du engagierst dich für Rehkitzrettung. Erzähl mal ein bisschen, warum. Also, warum macht ihr das, was ihr macht, und wie läuft denn so eine Rehkitzrettung ab?
Also, das ist Teil der Jagd für mich.
Mhm.
Ja, man kann das auch als Nichtjäger machen in einem Verein, mhm, aber für mich ist das Teil der Jagd und da sind auch die Jäger für zuständig. Ich mache das, weil ich meinen Jagdschein gemacht habe und Verantwortung für unsere Tiere tragen möchte. Und das ist eben, wie gesagt, im Frühjahr, jetzt zu dieser Zeit, mhm, jetzt gerade, es ist ein ganz wichtiger und sehr zeitanspruchsvolle, in Anspruchnahme, Zeit in Anspruch nehmende Aufgabe.
Ah, deutsche Sprache ist aber auch schwierig heute. Eine zeitintensive
ja. Aufgabe.
Das ist, macht ihr das ehrenamtlich?
Ich mache das ehrenamtlich.
Ja.
So wie ich auch ehrenamtlich jage.
Ah, okay.
Krieg ja kein Geld dafür.
Ah. Aber ich finde das toll, wenn man sagt, also das ist ja so ein bisschen Ausgleich. Also zum einen entnehmt ihr ja Tiere, aber zum anderen rettet ihr ja auch Tiere, wie zum Beispiel die Rehkitze. Also wenn jetzt die Mähzeit der Bauern anfängt, der Landwirte, und gemäht wird, die sind ja verpflichtet, ne, dazu quasi zu prüfen, ob in den Wiesen Tiere, also Rehkitze speziell, liegen.
Ja, der Landwirt ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um sicher zu gehen, dass da keine Rehkitze drin sind. Allerdings ist nicht genau geregelt, wie er das machen muss. Ja. Und die sicherste Maßnahme ist einfach, mit einer Wärmebildkamera, mit einer Drohne drüber zu fliegen, weil dann hast du das 100% sicher. Außer du machst jetzt bei der Aufgabe Fehler, aber du kannst sie zu 100% finden. Und einmal mit einem Hund durch eine Wiese zu laufen, kann helfen.
Die sind halt auch nicht sehr, also sehr klein, die Wiesen, ne? Die sind ja schon, ich sag mal, ein paar Meter lang und breit. Ich
bin morgens 20, 25 Hektar geflogen, ja.
Wahnsinn. Und das heißt, wie läuft denn sowas ab? Das heißt, der Landwirt weiß, er möchte, das ist ja immer so ein Wetterthema, ne? Also die Landwirte natürlich gucken ja, wie wird das Wetter die nächsten Tage, kann ich mähen oder nicht? Und dann ruft der, wo ruft denn der dann an? Und sagt, ich möchte mähen und brauche Hilfe bei der Suche.
Bei der Suche, genau. Mhm. Also ich selber bin, wie gesagt, in einem Verein, in der Rehkitzrettung Rheingau-Taunus. Und wir kriegen den Anruf auf unserer Hotline,
mhm,
und nehmen dann Kontakt zu dem Landwirt auf, klären mit dem, wann will er mähen, wie viele Hektar sind das, welche Wiesen. Wir bereiten uns darauf vor, suchen unsere Helfer zusammen.
Mhm.
Ich suche mir meinen Piloten.
Was dein Freund meistens ist, ne?
Gott sei Dank. Also ich rufe da nur ins Wohnzimmer rein.
Kannst du morgen früh um 3? Das ist ja immer sehr früh, ne, wie ihr aufstehen müsst.
Ja, genau, weil später am Tag ist es zu warm, weil du siehst da nichts mehr.
Ah.
Die Felder wärmen sich auf.
Ja.
Und du kannst noch was sehen, aber es ist super anstrengend. Und dann sind es schon die Ameisenhügel, die auf der Wärmebildkamera sichtbar werden,
ah,
und so.
Okay.
Und dann läufst du mehr, also es ist einfach nicht effizient.
Mhm.
Also entweder spät abends oder früh morgens.
Ja.
Und dort, wo wir fliegen, wird natürlich auch der Jagdpächter informiert darüber, mhm, weil wir ja an sein Wild dran gehen.
Mhm.
Ja, das ist rechtlich schon alles in Ordnung, aber trotzdem hat er ein Recht darauf,
ja,
das zu wissen, dass, ja, da jetzt was mit seinen Tieren gemacht, mhm, wird. Ja. Genau, und dann fahren wir dahin, meistens eben früh morgens, so 5 Uhr fangen wir meistens an und fliegen die ganze Wiese ab.
Ja.
Und schauen dann, ob da Rehkitze drin, mhm, sind, und bergen die gegebenenfalls. Wichtig ist halt aber auch, dass der Landwirt rechtzeitig danach mäht, weil man kann ja die Kitze nicht für immer da rausholen.
Mhm.
Die müssen ja zurück.
Ja. Ja. Warum liegen denn die Rehkitze in den Wiesen drin? Oder wo besteht denn die Gefahr beim Mähen? Also man würde ja denken, wenn ein großer Mäher kommt, das Tier steht auf und geht weg.
Ja, das funktioniert allerdings nicht bei den Rehkitzen, weil die Natur da sehr clever war, bis der Mensch mit seinen Maschinen kam. Und die Rehkitze sind sogenannte Ableger. Das bedeutet, wenn Gefahr ist, haben die keinen Fluchtinstinkt und die sind nahezu geruchslos. Ja, also die haben noch keinen richtigen eigenen Geruch und so, deswegen soll man die auch nicht anfassen und auch den Hund nicht dran lassen. Und wenn eben Gefahr ist, dann springt die Mutter ab, die geht und das Kitz duckt sich ganz tief in die Wiese und wird eins mit dem Boden. Und dadurch, dass sie noch keinen Geruch haben, Fressfeinde können das dann nicht riechen.
Okay. Ja?
Und ich hatte es selber schon, stand sozusagen über dem Rehkitz, aber ich habe es nicht gesehen.
Ach.
Also manchmal muss man wirklich die Wiese dann auseinander und noch ein bisschen und dann...
Das muss doch hier irgendwo liegen, hör mal. Ruft
mein Freund schon durchs Walkie-Talkie, ja, noch 50 Zentimeter. Ich so, ja, aber da ist nichts.
Okay, so. Okay, also die haben keinen Fluchtinstinkt. Jetzt hattest du ja eben gesagt, man soll auf keinen Fall, wenn man ein Rehkitz irgendwo sieht und findet, anfassen. Wie funktioniert das denn dann? Wie bergt ihr denn die Kitze dann?
Also wir achten extrem darauf, dass wir eben zum Beispiel kein Parfüm, auf keinen Fall. Mhm. Ja, also ich ziehe auch immer möglichst geruchlose Kleidung an. Mhm. Ja, also ich habe da so ein paar Sachen, die ich so für die Jagd will ich ja auch keinen Eigengeruch mitbringen. Ja. Ist ja auch kontraproduktiv. Mhm. Die Tiere riechen viel besser als wir. Ja, da habe ich ein paar Sachen, die ich dementsprechend dann so ein bisschen geruchslos halte.
Ja.
Ja, die benutze ich dann. Und dann ziehe ich mir Einweghandschuhe an. Und dann ganz viel Gras. Also trotz den Einweghandschuhen nochmal Gras dazwischen, dass ich das Kitz sozusagen nur mit dem Gras anfasse.
Ja.
Und dann halte ich es auch immer recht weit weg von meinem Körper, wenn es möglich ist.
Ja. Und kommt das dann in eine Box rein? Oder?
Das bringe ich dann, also ich lege eine Box schon mit Gras aus.
Ja.
Wir haben da unsere Boxen, die wir immer benutzen. Ja. Und da kommt das Kitz dann rein. Und dann bringen wir die raus aus der Wiese.
So. Und dann kommt der Bauer, mäht. Und was passiert mit dem Kitz dann während der Zeit?
Das wartet im Schatten.
Ist das nicht total süß, sag mal. Ich würde, es wird mir so schwer fallen, dieses Tier nicht anzufassen, weil die sind schon niedlich, gell?
Aber das ist eben ganz wichtig, weil eben, wenn wir die danach wieder aussetzen und die Mutter die nicht mehr annimmt, dann verhungert das Tier.
Ja, klar.
Und deswegen, auch wenn es sehr süß ist, das verstehe ich.
legt ihr denn das Rehkitz dann wieder auf die gleiche Stelle?
Nein, auf keinen Fall.
Nee, ne? Weil da liegt es ja im Freien.
Würden Fressfeinde kommen, der rote Milan und so. Und auch Füchse haben da Interesse dran, auch Wildschweine.
Okay.
Ja, die sind da auch interessiert dran. Deswegen suchen wir in der Nähe manchmal lässt der Landwirt ein Stück Wiese stehen oder es ist halt gleich daneben irgendwie eine perfekte Stelle, wo sowieso noch was steht oder so. Ja, wir probieren es natürlich nicht zu nah an den Weg zu legen, wegen Hunden und so. Aber da findet man immer ein Plätzchen und dann legt man das dorthin und die kommunizieren, die Ricke, die ist meistens schon in der Nähe, die hörst du auch oft schon.
Ja.
Die ist nicht weit weg, die hat das schon alles im Blick und die kommt dann auch wieder und holt das ab.
Ja. Welche rechtlichen Konsequenzen hätte denn ein Landwirt, wenn er das nicht machen würde? Also wenn er jetzt einfach mähen würde und da würde dann wären Tiere getötet dabei?
Also wenn er eine Anzeige bekommt, das muss natürlich jemand anzeigen, sonst kriegt es keiner mit. Dann hat das natürlich rechtliche Folgen, weil das eben gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das Veterinäramt macht oder so. Auf jeden Fall gibt das auf jeden Fall Konsequenzen und das ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Ja.
Aber eigentlich sollte doch jedem Landwirt das auch am Herzen liegen, ne? Dass er da keine Tiere umbringt, wenn er da seine Wiesen mäht.
Natürlich. Aber ich hatte auch schon Kontakt mit älteren Landwirten, die dann sagen, ja, in der Wiese war noch nie ein Kitz.
Mhm.
Ja,
da genau, das habe ich genau gesehen.
Genau, ja. Nee, deswegen, es kostet ja nichts, uns anzurufen. Ja.
Wer bezahlt denn so einen Einsatz? Also ich meine, so Drohnen und sowas kostet ja schon auch Geld.
Wir sind ein Verein, wir leben von Spenden.
Und welcher Verein war das nochmal? Du kannst gerne Werbung machen, meine Liebe.
die Rehkitz-Rettung Rheingau-Taunus.
Also, ihr Lieben, ihr dürft gerne spenden, den Verein unterstützen. Ich finde es super, was ihr macht.
Vor allem gerne helfen.
Ja,
sind das immer auf Helfer angewiesen.
Das wäre jetzt, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wenn es Menschen da draußen gibt, die auch sich für die Rehkitzrettung engagieren möchten, müssen die denn eine jagdliche Ausbildung haben oder irgendwas? Oder kann man sich einfach bei eurem Verein melden und sagen, hier, ich möchte euch helfen?
Also es gibt in allen Regionen hier im Umkreis, gibt es Vereine oder so, wo man das machen kann. Und dort wird man natürlich ausreichend gebrieft, bevor man sowas macht. Ja, da sind immer erfahrene Leute dabei, gegebenenfalls auch oft Jäger. Ja, ich kenne viele Jäger, die das machen. Eben auch im Jagdverband und so gibt es das auch.
Ja. Ja,
und eben ist es halt eben die Sache mit den Helfern. Selbst wenn man da keine Erfahrung mit hat, man kriegt es ja gezeigt. Ja.
Okay.
Und wenn jemand daneben steht, dann kann da auch nicht so viel schief gehen.
Schön, finde ich eine total schöne Sache. Wir bei Wolfsblut haben uns ja auch den Artenschutz auf die Fahne geschrieben und wir spenden in jeder Sendung 150 Euro für ein von dir ausgesuchtes oder von meinen Gästen ausgesuchtes Artenschutzprojekt. Liebe Rosanna, welches Projekt hast du dir ausgesucht?
Ich habe mir die Deutsche Wildtierstiftung ausgesucht.
Das passt auch super, finde ich, als Jägerin und Tier- und Waldliebhaberin. Warum hast du dir das ausgesucht? Wegen den Wildtieren wahrscheinlich, gell?
Natürlich wegen den Wildtieren, aber ich finde die Projekte, die umsetzen, einfach toll und die unterstützen unsere heimischen Wildtierarten so toll, ja. Und zum Beispiel der Rothirsch ist Tier des Jahres 2026, ja. Habe ich auch viel drüber gelesen und die machen da auch immer tolle Arbeit, deswegen.
Apropos, bevor wir euch die Deutsche Wildtierstiftung genauer vorstellen, nochmal ganz kurz, ich habe gehört oder gelesen oder wir haben darüber gesprochen, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man ein Geweih findet, das gar nicht einfach so mitnehmen darf aus dem Wald. Stimmt das?
Das ist richtig.
Aber wieso?
Weil das rein theoretisch unter Wilderei fällt, weil du dir etwas aus dem Tierreich aneignest.
Mhm.
Die Befugnis hat eigentlich nur der Jäger.
Ah.
Wenn du den lieb fragst, hat er bestimmt nichts dagegen. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man jetzt extra in den Wald geht, um sowas zu finden, stört man die Wildtiere. Auch Pilz sammeln und sowas, dass du gehst da in den Lebensraum der Wildtiere im Wald. Ja, und das ist ein Eingriff in die Natur. Ja, du störst die damit und so. Und natürlich, ich denke nicht, dass da ein großer Trubel drum gemacht wird, ja, wenn man sich sowas
nimmt. Aber es ist interessant, mal zu wissen, dass das theoretisch nicht einfach so erlaubt ist.
Aber das Gleiche gilt auch für Federn etc.
Okay. Auf der Straße könnte ich jetzt eine Taubenfeder aufsammeln, ne?
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich bin ja kein Rechtsanwalt oder so. Ne? Ich habe nur gelernt, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist.
Okay, aber das ist gut zu wissen. Einfach wirklich auf den Waldwegen bleiben, keinen Lärm machen. Bestenfalls eigentlich die Hunde an die Leine nehmen. Nicht dazwischen rumlaufen, keinen Lärm, ne? Keine Tiere anfassen.
Der Respekt vor der Natur. Wenn man möchte, dass sie sich selbst reguliert, sollte man sie auch so respektieren.
Sehr schön. Und wir stellen euch jetzt mal die Deutsche Wildtierstiftung vor und vor allen Dingen, welche Projekte sie derzeit haben.
Die Deutsche Wildtierstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Hamburg, die sich für den Schutz heimischer Wildtiere, ihre Lebensräume sowie Naturbildung und Forschung in Deutschland engagiert. Sie kauft und pflegt Lebensräume, fördert Artenschutz und Forschungsprojekte, betreibt Umwelt- und Naturbildungsprogramme für Kinder und Öffentlichkeit und wirkt politisch, / beraterisch für wildtierfreundliche Rahmenbedingungen. Drei konkrete Projekte. Erstens, Botschaft der Wildtiere. Eine ständige Ausstellung Öffentlichkeitsarbeit in der Hafen City Hamburg zur Vermittlung heimischer Wildtiere und Naturschutzthemen. Zweitens, Gut Klepelshagen, Uckermark. Modellbetrieb Projektfläche, das Landwirtschaft, Forst und Jagd mit den Bedürfnissen wildlebender Arten verbinden soll. Drittens, Naturbildungsprogramme. Bildungsangebote und Aktionen, mit denen Kinder praktische Naturerfahrungen sammeln.
So, liebe Rosanna, Das war ein, ich könnte jetzt noch 5 Stunden mit dir über das Thema Wald und Tiere und Jagd sprechen, weil das einfach ein Thema ist, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, was für viele einfach, also für viele Stadtmenschen vor allen Dingen, ja, die haben einfach mit Jägern, mit Jagd nichts zu tun. So, und als wir zwei bei mir auf der Couch saßen und du einfach mal ein bisschen erzählt hast von deinem Jagdschein und was du da so alles lernst und worum es geht und was ein Jäger eigentlich macht, außer Tiere auch zu schießen, ja. Deswegen vielen Dank, dass du bei uns warst im Podcast. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir mehr Respekt für die Natur.
Ja.
Dieses Verständnis dafür, dass das auch ein Lebensraum ist. Und das wünsche ich mir eigentlich. Ja.
Sehr schön.
Das mehr Verständnis dafür. Und auch, dass Jäger nicht einfach wahllos auf Tiere schießen.
Ja, ich hoffe ja, dass also, das nicht einfach so gemacht wird.
Nein,
gell?
Dass dieses Klischee.
Ja. Dass wir das jetzt heute mal ein bisschen aufgedröselt haben, ne? Dass Jäger nicht einfach in den Wald gehen und rumballern.
Ganz genau.
So, sehr schön. Und wann gehen wir zwei zur Rehkitzrettung?
Ich habe am Ende der Woche noch einen Einsatz, wenn du magst.
Können wir gleich mal drüber sprechen. Vielen Dank, liebe Rosanna, dass du da warst. War das eine spannende Sendung? Ich muss zugeben, meine ganzen Vorurteile über Jäger sind mit dem heutigen Gespräch mit Rosanna wirklich weggeblasen. Wahnsinnig faszinierend, was Jäger eigentlich noch so alles machen. Und natürlich habe ich auch super viel über die Rehkitzrettung gelernt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wolfsblut, tierisch echte Geschichten.
Das war Wolfsblut, der Podcast, tierisch echte Geschichten. Mit Franziska Knabenreich. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.